Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Wir haben uns auf den weiten Weg gemacht hier ins ferne Berlin, in unserer Hauptstadt, und haben die Leute jetzt vorab auf Instagram schon mal raten lassen, wen wir denn hier eigentlich zum Interview getroffen haben. Und der Carsten Müller ist jetzt schon ganz aufgeregt und sitzt hier mit mir am Tisch. Aber Carsten, ich kann dich trösten. Ich bin noch viel aufgeregter als du, denn ich sitze jetzt nicht nur einem neuen Professor gegenüber, sondern die interne Qualitätssicherung Laura ist auch mit hier am Tisch. Also ich habe, glaube ich, hier den höchsten Druck. Aber erstmal hallo Carsten, ich grüße dich ganz herzlich hier im Zollcast.
Hallo, ja, schön, dass ihr da seid.
Für dich ist es tatsächlich das erste Interview in einem Podcast.
Ja, tatsächlich. So, bin ganz aufgeregt. Ach. Also, nee, eigentlich bin ich nicht wirklich so sehr aufgeregt, aber es ist schon spannend, wenn man viel Podcast hört, tatsächlich mal einen Podcast mit aufzunehmen.
Wir werden hier ein ganz normales Gespräch reingehen, Carsten. Wir haben uns im Vorfeld jetzt schon ganz toll unterhalten, sind zusammen Mittagessen gegangen. Und ich erzähle den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Das ist vorwiegend über die sozialen Medien. Wir sind uns auf X begegnet, was ursprünglich mal Twitter hieß. Und du hast aus meiner Perspektive definitiv herausgestochen, was eben auch so das Thema Wissenschaftskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit angeht. Du hast auch einen großen Teil deiner Karriere über diese Plattform mit transportiert. Und dann möchte ich jetzt an der Stelle einfach nochmal einen kleinen Abriss machen. Was hast du eigentlich bisher gemacht? Du hast zwischen 1998 und 2004 Forstwissenschaften an der TU Dresden studiert, am traditionsreichen Standort Taran, muss ich ja sagen, der hier auch schon in Folge 3 zu Heinrich Kotta Thema war. Du hast danach zwischen 2005 und 2019 an der TU München gewirkt. Du hast dort promoviert, du hast dich dort habilitiert und du warst in Lehre und Forschung tätig. Danach hat es dich ins ferne Kopenhagen verschlagen bis 2023, wo du auch gelehrt und geforscht hast. Und seit September 2023 bist du jetzt hier Professor für Bodenkunde an der TU Berlin. Carsten, und ich will es auch nicht verschweigen, dass ich natürlich einen tollen Artikel in der Sächsischen Zeitung über dich gefunden habe, den wir natürlich unter dieser Folge auch mal verlinken, wo man so die wesentlichen Stationen deines Lebens auch noch mal sehen kann. Du hast vieles wird dort erwähnt, aber im Wesentlichen, du hast Forschungsprojekte auf allen Kontinenten betreut bisher und über 100 wissenschaftliche Publikationen werden dir zugeschrieben. Also es ist schon eine ganze Menge, was du bisher geleistet hast. Und Carsten, wenn man eins sagen kann, dann glaube ich, dass du Wissenschaftler durch und durch bist. Welche Freuden liegen denn für dich in der wissenschaftlichen Arbeit?
Ja, vor allem der Erkenntnisgewinn. Also vor allen Dingen, das halt so Neues rauszufinden, sich in Sachen reinzufriggeln. Was ich unglaublich spannend finde, sind so experimentelle Systeme so aufzubauen und so Experimente auszudenken und in dem Sinne aber halt auch diesen Austausch mit anderen. Also wirklich so dieses Neuland betreten, Sachen neu machen oder mit Kollegen und Kolleginnen dazu austauschen und also dieses, ja, neue Sachen entdecken, das ist so ein, ja, und dieses große Maß an Freiheit, es mag vielleicht nicht so ganz intuitiv klingen, wenn man sich so den Stellenmarkt in der Wissenschaft anschaut und sowas, aber rein thematisch ist man halt frei, also mir gibt halt nicht zwingend ein Kunde vor, was ich jetzt irgendwie an Projekten zu machen habe, sondern ich denke halt, Mensch, das interessiert mich und natürlich muss ich dazu eine Förderung kriegen, muss was für Geld kriegen, muss irgendwen oder muss auch wiederum KollegInnen überzeugen, dass sie Sachen fördern, die ich gerne machen möchte, aber wenn das gelingt, dann bin ich da relativ frei und so kommt es dann halt auch, dass man halt in Grönland arbeitet oder in der Antarktis oder nach Australien fährt und sowas. Wobei man halt aber auch sagen muss, das geht da nicht darum, an diese exotischen Plätze zu kommen, sondern das kann genauso vor den Toren Berlins oder Kopenhagens oder irgendwas sein und ganz spannende Geschichten.
Du bist jetzt Professor hier an der TU Berlin. Zu deinen Kernaufgaben gehören im Wesentlichen die Forschung und die Lehre. Über die beiden möchte ich jetzt mit dir mal ein bisschen sprechen. bist hier im September angetreten. Mittlerweile arbeiten 18 Personen hier in dieser Professur. Du hast mir jetzt schon gesagt, einige hast du auch übernommen. Ja, die waren so vorher auch schon da. Allerdings, wie ist denn das, wenn man einen Lehrstuhl besetzt? Wie frei bist du da in der Ausrichtung des Forschungsprofils deiner Professur? Und wie ist denn das jetzt eigentlich mittlerweile? Was macht denn ihr hier eigentlich?
Also ganz grundsätzlich, und das ist schon was, das hat mir das auch gezeigt, dass ich in Skandinavien war, weil das da sehr monetär bestimmt ist und da auch Professoren Hire and Fire, ne, wenn das Geld fehlt, werden Leute rausgeschmissen. Das geht ja in Deutschland nicht und das ist auch im Grundgesetz verankert. Also was man sich auch mal vor Augen führen muss, auch in der heutigen Zeit, die Freiheit von Forschung und Lehre, also rein gesetzmäßig bin ich da total frei. Aber gleichzeitig, wir sind originär ein Bodenkunde-Fachgebiet und das heißt, wir machen Bodenkunde. Und ausgeschrieben war die Stelle urbane, also auch urbane Themen, urbane Böden zu bearbeiten. Das liegt auch daran, wir sind im Institut für Ökologie und wir haben Studiengang urbane Ökologie oder Stadtökologie. Und da spielen natürlich Stadtböden eine ganz große Rolle. Das ist ein Thema, was in Zukunft wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, werden wir entwickeln. Ich habe zu Stadtböden noch nie gearbeitet. Gibt Kollegen hier und Kolleginnen, Anne Wagner, Mitarbeiterin bei uns, die macht zum Beispiel, die arbeitet auf den Rieselfeldern, Schwermetallproblematik und sowas. Also da sind Arbeiten quasi schon da und das sind Sachen, die wir da auch weiterführen. Gleichzeitig das, wo wir neue Akzente setzen werden, ist also Pflanzen-Boden-Interaktion. Das mache ich seit ein paar Jahren, wo es halt vor allen Dingen in der Rhizosphäre um Rhizosphäre-Boden-Interaktion geht. Kohlenstoff, Kreislauf. In Dänemark kamen so Stickstoff und Phosphor noch so ein bisschen dazu, über Postdocs, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Vor allem Pauline Rummel und Nelly Romand. Und das wird eine Rolle spielen. Dazu ist auch Mike Lukas zu uns in die Gruppe gekommen, der Experte ist, wenn es um Rhizosphäre geht. Und dann, wo ich mich ja immer gerne oder was so ein bisschen so ein, sag ich mal, Hobbyforschung, das hat aber mit Hobby überhaupt nichts zu tun, sondern das ist ganz originär, sind halt so polare Ökosysteme, sowohl Antarktis als auch Arktis. Bin jetzt in 3 Wochen wieder in Grönland und da geht es um so Beweidung, also wie quasi Großherbivore einen Einfluss oder welchen Einfluss haben Großherbivore, in dem Fall da ist Karimbo und Moschusochse, auf Kohlenstoffspeicherung in Böden. Also das ist so dieser große Spannungsbogen, Pflanzen-Boden-Interaktion, das ist ja unabhängig vom System, also das können auch einfach ganz einfache Systeme wie biologische Bodenkrusten sein, bis hin zu den Systemen, an denen wir sonst arbeiten, Mais oder Gerste, aber halt auch natürliche Ökosysteme und sowas. Genau. Und genau. Das wird der Kern, da sind wir jetzt am Aufbauen. Also ich baue jetzt quasi ja schon wieder was neu auf, nachdem wir das in Kopenhagen gemacht haben. Aber so wird die Ausrichtung sein und ist auch jetzt von den Leuten, die jetzt schon da waren, haben wir ein paar Sachen, die schon laufen und dann kommen jetzt noch so neue Akzente dazu und ja.
Eure Website hier ist dargelegt, dass du in biogeochemische Kreisläufe in natürlichen und bewirtschafteten Ökosystemen, dass das dein Arbeitsschwerpunkt ist. Was hast du denn da diesbezüglich in der Vergangenheit eigentlich gemacht oder wie würdest du denn eigentlich deinen Arbeitsschwerpunkt selbst runterbrechen? Das ist mir vielleicht nicht so ganz gelungen.
Stoffkreisläufe ist das, was wir jetzt auf die Homepage gepackt haben, weil wir sagten, okay, wir brauchen jetzt irgendwie so ein paar Header, ein paar Überschriften für die einzelnen kleinen Subgruppen, die ich so gern da dargestellt hätte. Klassisch, eher komme ich ja so aus der Kohlenstoffrichtung, Persistenz, Kohlenstoff in Böden, was mechanistisch dazu führt, in welchen Pools, in welchen Fraktionen habe ich Kohlenstoff, warum, weshalb, wie geht er rein, wie geht er raus und das ist so der klassische Bereich, wo wir sehr feinskalig auch mit hochauflösenden bildgebenden Verfahren gearbeitet haben und so. Und das hat sich jetzt so ein bisschen erweitert durch die Zeit in Kopenhagen, wo ich relativ gut Geld eingeworben habe in einem eher angewandten Bereich in der Landwirtschaft mit agrarischen Themen auf größerer Skala, so Plot bis Feldskala, wo ich habe nie zu Lachgas gearbeitet vorher, aber mein erstes Projekt, was ich da durchgekriegt habe, war zu Lachgas. Ein bisschen zum Lachen vielleicht. Nein, aber wo wir uns halt in der Landschaft angucken, so Hotspots für N2O-Emissionen und natürlich mit Kollegen zusammen, die schon länger mit Lachgas arbeiten und so. Und dadurch hat sich das Feld so ein bisschen geöffnet. Auch so ein bisschen so eine Monitoring-Komponente reingekommen. Ansonsten Stoffkreisläufe oder Kreisläufe, gerade wirklich so Budgets von Systemen eher auf der kleinen Skala, eher wirklich so ein Experimentalist. Klar definierte Inkubationsversuche oder wenn es mit Pflanzen in Rhizoboxen, in der Klimakammer, das ist eher sowas, wo ich mich wohler fühle. Aber, und das ist jetzt auch so ein bisschen für die Ausrichtung, die hier kommen wird, man braucht natürlich das Upscaling, man muss irgendwie in die Fläche gehen und da finde ich es, glaube ich, auch sehr spannend, in Zukunft mehr noch wirklich auch draußen und in Feldversuchen zu machen. Also das so ein bisschen fortzusetzen, was ich jetzt in Kopenhagen angefangen habe.
Ja, das ist für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht draußen stehen sozusagen, außerhalb der wissenschaftlichen Landschaft. Ne? Du machst das also auf einer relativ kleinen Skala. Hm. Hast du versucht zu bilanzieren letztlich, in welchen Stoffgruppenfraktionen beispielsweise das Element Kohlenstoff im Boden vertreten?
Ja, genau. Also Kohlenstoff ist ja jetzt gerade, das ist ja das Riesenthema gerade, weil wir es alle ganz schlimm finden, dass CO2 zu viel in der Luft ist und jetzt wollen wir es ja irgendwie weg haben. Einfachste wäre, ne? Ja. Aufhören mit fossilen Energieträgern verbrennen, aber naja. Und da ist Boden natürlich ein ganz großes Thema, Kohlenstoffspeicherung in Böden und da geht es halt wirklich, oder ging es vor allen Dingen in der Vergangenheit und wird es auch wieder in der Zukunft mehr darum gehen, wirklich, was sind die Mechanismen, die dazu führen, dass halt Teile des Kohlen oder Teile dieses Kohlenstoffpools im Boden nicht von Mikroorganismen quasi gefressen werden und dann wieder als CO2 in die Atmosphäre gehen, sondern halt langfristig über hunderte oder tausende Jahre im Boden verbleiben. Also, genau.
Unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen das, ne? Böden als Fernschnittstellen verschiedenster Sphären spielen natürlich immer eine Rolle in allen möglichen Stoffkreisläufen, die man sich anschaut. Ne? Der Kohlenstoffkreislauf ist der prominenteste, wird in der Öffentlichkeit sicherlich am meisten diskutiert. Und deswegen, ich spare mir jetzt mal die Frage, was macht man mit deinen Ergebnissen, aber vielleicht noch ein bisschen spezieller, wie gelingt denn dieses Upscaling? Also wenn du eben relativ kleinräumig diese Daten erhebst und auch sehr präzise misst, wie gelingt es dir dann, diese Messergebnisse vielleicht auf ein ganzes Ökosystem zu übertragen? Ist das möglich?
Nee, also da muss man jetzt sehr, sehr vorsichtig sein. Und das ist auch was man, also das ist ein wichtiger Punkt, oder ist ein wichtiger Punkt, das auch anzusprechen, zu sagen, wir machen Versuche im Labor oder wir machen selbst auch Versuche vielleicht im Feld oder so. Und das sind entweder halt sehr kleinskalige Geschichten, wo ich was über Mechanismen lerne, aber die Raten, das heißt also wie viel CO2 pro Zeit verlässt so ein System, sind natürlich nicht vergleichbar mit, ich gehe jetzt mal raus und wir haben jetzt so und so viel Hektar Ackerfläche vergleichbar zu dem, was der Müller da im Labor gemacht hat und jetzt rechnen wir das hoch und so viel CO2 kommt da raus. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Und dazu, und da gibt es aber genug Kollegen, die auf den größeren Skalen unterwegs sind, die also zum Beispiel jetzt mit Eddie Kovarians halt da Türme auf dem Acker stehen haben und das CO2 auf einer Feldskala messen und dann abschätzen, wie viel CO2 wird denn aufgenommen durch die Biomasse, wie viel kommt wieder raus aus dem System und so. Das heißt also, es gibt auch, oder Remote Sensing, also wirklich also auch mit Satellitendaten auf größeren Skalen dort Stoffflüsse abzubilden, als das, was wir machen. Aber gleichzeitig ist natürlich dieses Prozessverständnis, woran wir arbeiten, ganz fundamental wichtig für das, was auf größeren Skalen passiert. Das heißt also, das grundsätzliche Prozessverständnis geht dann wiederum ein in größerskalige Modelle, wo ich dann modelliere, wie viel CO2 verlässt denn zum Beispiel so ein Permafrostböden. Also zum Permafrost, ne, Permafrostböden, gerade die Lowland-Geschichten im Sibirien, Kanada, Alaska speichern unglaubliche Mengen an Kohlenstoff. Und jetzt die große Frage, also die tauen sukzessive auf, es wird wärmer. Jetzt die große Frage, was passiert mit dem Kohlenstoff? Und da ist zum Prozessverständnis ganz wichtig, dass wir wissen, aha, wenn das jetzt auftaut und es ist vielleicht noch am Eisen gebunden, dann wird das frei oder es wird nicht frei oder es bindet da Eisen oder so und wird dadurch stabilisiert oder genau das Gegenteil. Und das ist erstmal so auf der Prozessskala wichtig. Und gleichzeitig braucht man natürlich dann noch größerskalige Daten, die einem dann tatsächlich sagen, dieses spezielle Ökosystem verliert jetzt so und so viel CO2 oder das ist eine Quelle für so und so viel Methan. Genau. Und das geht Hand in Hand und es bedingt sich gegenseitig. Aber jetzt einfach sagen, wir haben da was im Keller in der Klimakammer gemessen, in irgendwie so kleinen Pöttles und das rechnen wir jetzt mal hoch auf ganz Brandenburg. Nee. Das ist nicht möglich.
Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass eben die kleinskaligen Ergebnisse, die ihr produziert habt, auch dazu dienen können, vielleicht die großskaligen Abschätzungen ein Stück weit zu verifizieren, oder?
Naja, das also verifizieren ist vielleicht, aber ist zumindest in Relation zu setzen. Also man macht ja diese kleinskaligen Versuche nicht losgelöst. Wir machen die ja, um Prozesse in der Landschaft oder in Böden draußen zu verstehen. Das ist ja, wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir machen das ja, um ein besseres Prozessverständnis auch für draußen zu kriegen. Und da ist es schon so, also vielleicht ein ganz interessantes Beispiel, Poster Pauline Rummel, die in Kopenhagen arbeitet, an einem Thema, da geht es um N2O-Hotspots in der Rhizosphäre. Und also in dem Bereich des Bodens, der direkt beeinflusst wird von der Wurzel. Und die Idee ist da, beziehungsweise für die mikrobielle Produktion von Lachgas brauche ich halt auch Kohlenstoff. Das heißt, ich brauche irgendwo eine Kohlenstoffquelle, also was easy zu fressen ist für die Mikroorganismen. Und die Idee ist halt, dass in der Rhizosphäre, die Wurzel gibt immer Kohlenstoff ab, das halt passiert. Und die macht da jetzt einen Versuch, wo sie in Boxen, da lässt sie Mais wachsen. Und hat aber eine Seite dieser Box, ist halt durchsichtig. Das heißt, sie sieht da die Wurzeln wachsen und kann das halt da untersuchen. Und das ist quasi auf einer kleinen Skala untersuche ich so einen Prozess und kann dann aber abschätzen, vielleicht für das Feld, ist das relevant oder ist es nicht relevant. Das sagt mir nichts über die Menge aus für das jeweilige Feld, sagt mir aber aus, vielleicht guckt man das auch mal auf Feldskala an. Also das ist ungefähr so, wie man es einordnen kann.
Ja, das macht es eigentlich noch interessanter. Ja. Ich finde es schon interessant, wenn ich jetzt mal in ein modernes Lehrbuch gucke beispielsweise oder in Übersichtspublikationen, wo eben versucht wird, auch bestimmte Stoffkreisläufe in bestimmten Ökosystemen, beispielsweise im Permafrost-Ökosystem, zu quantifizieren. Sind das schön als Verlaufsschema dargestellt. Ne? Da kann man sich vielleicht nach deinen Ausführungen jetzt ein Stück weit vorstellen, was da für Aufwand dahinter hängt und was da auch für unterschiedliche Professionen drin sind. Ne? Du sagst, kleinskalig eher das Prozessverständnis, großskalig dann entsprechend die Abschätzung von bestimmten Pools, ne, in so einem Ökosystem. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Umso ärgerlicher finde ich das persönlich, und da würde ich mich auch mal interessieren, wie du das siehst, wenn das eben, naja, im öffentlichen Diskurs manchmal so ein Stück weit unfair runtergebrochen wird und so getan wird, als würde die Wissenschaft da gar nicht in der Lage sein, bestimmte Sachen abzuschätzen. Wie nimmst du das wahr?
Ja, naja gut, es gibt ja zwei, also ich glaube, da gibt es zwei Richtungen. Ne? Entweder es wird mutwillig falsch verstanden, weil man eine eigene Agenda verfolgt. Und gerade wenn das um Klimawandelleugnung und sowas geht, dann ist das ja klar. Also dann man kann die Sache nur falsch verstehen. Und gerade dadurch, dass Wissenschaftler originär ja nur das nach außen transportieren, was auch wirklich abgesichert ist. Und das war ja, Corona war auch so ein wunderbares Beispiel, wie eine ganze Bevölkerung entweder gelernt hat, was Wissenschaft ist, oder halt kapituliert hat, zu verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Also auch Wissensgewinn funktioniert. Und solange ich halt nicht was völlig signifikant und abgesichert als Ergebnis vorliegen habe, kann ich halt nicht sagen, dass irgendwas so ist. Und wenn ich es nicht gemessen habe, kann ich auch nicht sagen, dass das so ist. Dann kann ich vielleicht eine Annahme treffen auf Grundlage von anderen Arbeiten dazu, aber ich kann nicht sagen, das ist so. Und das kann ich natürlich immer aushebeln, wenn ich das will. Auf der anderen Seite denke ich schon auch, dass in der breiten Öffentlichkeit und selbst auch im Journalismus, ich habe jetzt die Tage einen Podcast gehört, weiß nicht mehr, was das für ein Beispiel war, aber wo mir dann so direkt ins Auge einsprang, naja, da ist ein Grundverständnis von Wissenschaft nicht da. Also da ging es, um was ging es da? Ach so, da ging es um die kühlende Wirkung von Bäumen. Und so von wegen, da meinte eine, naja, aber das ist doch klar, das weiß man doch schon lange und das passiert das und das. Das mag man schon immer vermutet haben und das mag halt, und das ist ein gutes Beispiel wieder, man mag oder ich mag in meinen kleinen Topf versuchen, das und das nachweisen. Und das ist wunderbar. Aber solange das nicht nachgewiesen ist für die Feldskala, ist es da nicht nachgewiesen. Kann ich das nicht sagen? Kann ich vielleicht die Annahme treffen? Kann ich sagen, okay, auf Grundlage meines Topversuches kann ich annehmen, dass das und das im Feld passiert? Kann das aber jetzt nicht, ist nicht validiert. So, erst wenn ich das dann da so mache. Und da fehlt, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit und vor allem auch in, und das war das Beispiel, wo mir das so ins Auge sprung in diesem Podcast, auch in der Kommunikation und teilweise auch bei Journalisten, die so Sachen transportieren, ein Verständnis, wie Wissenschaft funktioniert. Also und das ist tragisch, weil natürlich Leute, die das Tag für Tag aufbereiten für Medien, schon wissen sollten, wie dieser Erkenntnisgewinn und dieses Validieren zustande kommt. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo wir als Wissenschaftler in unserem täglichen, aber halt natürlich auch in unserer Kommunikation noch einen besseren Job machen müssen, wo wir klar sagen, Leute, so funktioniert das. Und wenn wir zum Beispiel bei irgendwas Alarm schlagen oder sagen, das ist jetzt so, dann kann man sich da schon relativ gut drauf verlassen. Wir aber trotzdem halt immer noch dieses danach, wie ich jetzt auch, da kann man sich so relativ drauf verlassen, weil wir halt diese eigene Qualitätssicherung immer mit drin haben. Und das so ein ganz intrinsisches wissenschaftliches Handwerkszeug ist. Und dass wir im Studium beginnen, den Studierenden mitzugeben und weiter in den Doktorat oder auch Postdocs, das ist immer wieder das, und das habe ich Tag für Tag in Diskussionen mit Leuten, die Manuskripte schreiben, mit Doktoranden oder Masterstudenten. Ich sage, das kannst du nicht schreiben, du hast das nicht gemessen. Du kannst nicht sagen, das ist so und so. Hast du es gemessen? Okay. Hast du das rausgefischt? Dann kannst du schreiben, dass es so ist. Ansonsten kannst du vielleicht eine Annahme treffen, auf Grundlage, weil Herr XY Meyer irgendwas 1980 mal sowas gemessen hat, kann ich annehmen, dass für das gleiche System, was ich mir jetzt angeguckt habe, das vielleicht auch so ist. Und das Verständnis in der breiten Öffentlichkeit und gerade auch bei Journalisten so hinzukriegen, das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Aufgabe, wo wir in der Wissenschaftskommunikation besser werden müssen.
Du sprichst mir aus der Seele, Carsten. Und
das ist schön.
Ja, definitiv. Das sind die Gedanken, die ich mir als Außenstehender, ich bin ja nicht in der Wissenschaft tätig, aber ich fühle mich als Wissenschaftskommunikator sehr verbunden. Das Corona-Beispiel, ne? Wir haben dort in der ersten Phase der globalen Pandemie haben wir erlebt, dass sich da einschlägige Wissenschaftler, Christian Drosten ist ein gutes Beispiel, ne, immer sehr differenziert geäußert haben, ne? Also der hat ja nie absolut Aussagen getroffen nach dem derzeitigen Stand oder nach dem, was wir wissen, ne? Das sind ja so diese Quantoren, die da rumgekommen sind. Und das wurde eine Zeit lang von der Bevölkerung auch gut aufgenommen, durch die Medien auch sehr gut transportiert, weil ich glaube, da ging es einfach nach der Ansicht vieler um Leben und Tod oder um die eigene Gesundheit, ne? Und das ist mir auch aufgefallen. Das hat dann irgendwann aufgehört. Ne? Dann ging wieder das Geschwurbel los und die undifferenzierten Äußerungen. Und dann fangen wieder Leute an, sich zu profilieren. Und das andere ist aber auch noch ein Gedanke, den ich habe. Es würde sich, glaube ich, niemand von uns zutrauen, einen Dachstuhl zu erstellen, ne? Oder eine Zahnfüllung zu reparieren. Ne? Das sind einfach handwerkliche Fähigkeiten, die wir nicht drauf haben. Und man würde sich das doch nicht anmaßen. Ne? Auf der anderen Seite sehe ich mit Sorge, dass sich viele Leute aus ihrer privaten Sicht heraus anmaßen, eben Wissenschaft betreiben zu können in ihrem Kämmerchen. Ja, das ist vielleicht auch so ein Gedanke. Ne? Die Wissenschaft ist ja auch ein Handwerk, die wissenschaftliche Methode zu erlernen. Ne? Einmal das Fachgebiet, das Fachwissen, aber eben auch die wissenschaftliche Arbeitsweise. Ja? Und da sehe ich tatsächlich auch die Wissenschaftskommunikation vielleicht ein Stück weit in der Pflicht. Vielleicht kannst du da auch noch mal sagen, was hat denn da eigentlich jetzt so das universitäre Arbeitsfeld vielleicht versäumt oder was ist da vielleicht schiefgelaufen? Hast du da eine Idee?
Das ist eine gute Frage. Also es ist witzig, dass du da auch dieses anbringst mit den Handwerkern. Es geht mir sehr, sehr oft durch den Kopf, wenn es darum geht, wenn ich sage, also was würde jetzt ein Handwerker sagen, wenn du sagst, nee, Auto mit drei Rädern funktioniert genauso. Also wenn ich das zu einem Kfz-Mechaniker, der greift sich an den Kopf. Und aus gutem Recht. Und das ist halt was, wo man halt auf der anderen Seite denke ich, und das ist bei Corona, denke ich, so gewesen oder ist, und beim Klimawandel noch viel mehr. Es gibt da Entitäten, die haben eine gewisse Agenda und es steht auch beim Klima, ne, steht monetär halt sehr viel für viele Gruppen dahinter und dann ist es sicher für manche Leute auch einfach sehr gewinnbringend, das zu diskreditieren. Ne? Und da kann man jetzt ein wenig dagegen machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass man da auch so ein Bewusstsein haben muss und entwickeln sollte, dass man halt nicht losgelöst ist. Also unabhängig davon, dass wir jetzt ja quasi mit Steuergeldern arbeiten und dass wir eine Verpflichtung haben, ganz grundständig eine Verpflichtung haben, ein Wissens Erwerb zu machen, ist aber vielleicht auch im Umkehrschluss, ne, wenn wir jetzt Drosten hin oder her auch diese Diskussion, also der hat ja unglaublich gute Wissenschaftskommunikation gemacht und ist auch witzig, weil jeder Wissenschaftler oder wahrscheinlich die meisten Wissenschaftler, also mir ging es zumindest so, wie ich diese Kommunikation gehört habe von den Leuten, das war so schön, das war so gut, das war toll, wie klar und nachvollziehbar das kommuniziert wurde und auch mit den Unsicherheiten und man kann da halt mit umgehen. Ne? Und das heißt aber halt auch für die Leute, die da sich unsicher fühlen, dann braucht es dafür eine bessere Schulung, Ausbildung, vielleicht, das muss vielleicht auch schon in der Schule passieren, dass ich Leuten mitgebe, wie lese ich so Texte oder wie verstehe ich so einen Podcast oder die Information, die an mich herangetragen wird oder wie unterscheide ich zwischen einer guten Quelle oder einer schlechten Quelle oder wenn ich irgendwas höre, also ich meine, mir schreibt irgendwie Kumpel X auf Telegram irgendwas und ja, und da haben die und da sind die. Nee, es ist in meisten Fällen, es ist einfach so unglaublich einfach. Ich meine, jeder rennt mit dem Handy rum, aber es ist so unglaublich einfach. Einfach 5 Klicks und ich suche mal einen Text und sich 5 Klicks weiter weiß man, valide Quelle oder nicht. Und mit ein bisschen einem kritischen Auge ist das, glaube ich, für jeden machbar. Aber das Problem ist halt, dass dieses kritische Hinterfragen nicht wirklich geschult wird oder es wird nicht gefordert oder gefördert oder und auch vielleicht sich die Zeit zu nehmen, das einfach mal sacken zu lassen und sagen, was hat er jetzt da eigentlich gesagt? Und das ist ja eine grundsätzliche Geschichte, wo man jetzt immer sofort aufeinander und der hat da das gesagt und das kann er nicht und bla bla bla. Und einfach mal so Sachen sagen lassen. Und da ist, um jetzt wieder zu dieser Frage zurückzukommen, da sind wir, glaube ich, schon sehr in der Verantwortung, das auch zu transportieren und nach außen zu transportieren und das auch Leuten mitzugeben, ob das jetzt im Privaten ist oder halt auch in der Kommunikation von Wissenschaft. dieses kritische Hinterfragen, das auch Diskutieren, wie Wissenschaft gemacht wird. Ich meine, das Handy ist das beste Beispiel. Jeder nutzt jeden Tag Wissenschaft. Also das ist alles, also ohne Wissenschaft würden wir halt einfach noch mit der Banane auf dem Baum sitzen. Und das wird von manchen Leuten halt immer so abgetan, dass, ach ja, und die wissen ja immer nicht, was sie machen, und heute sagen sie so und morgen sagen sie so. Aber dass das eigentlich ein Prozess ist, der sehr toll ist. Dass das was ist, was sicherstellt, dass wir halt nicht mehr, also wenn man im Lachgas, ne, also wir machen halt nicht mehr eine Betäubung mit Lachgas, sondern wir haben da jetzt irgendwie Leute, die, wenn man eine OP hat, das anders hinkriegen. Und dazwischen liegt Wissenschaft. Und das ist für jeden, vielleicht klingt das im ersten weit weg, aber es ist für jeden sehr, sehr nah dran. Und für unseren Bodenbereich ist das ja auch. Ich meine, im Täglichen sind wir halt die Leute, die irgendwie damit arbeiten, was man sich normal, wenn man das Haus betritt, irgendwie vom Schuh abkratzt. Aber wir stellen quasi sicher, oder wir beschäftigen uns mit der Grundlage für 98% der Kalorien, die wir zu uns nehmen. Also was ganz, ganz, ganz Essentielles für unser menschliches Leben und Überleben. Und dass diese Böden so funktionieren, wie sie funktionieren, womit wir uns ja originär beschäftigen, betrifft halt einfach jeden. Und da sind wir einfach, glaube ich, ganz schlecht in dem zu, also das zu transportieren. Und das ist natürlich auch, wir haben ja vorne kurz so, wenn es um Wissenschaftskommunikation und das nach außen war, es gibt natürlich Bereiche, die sind einfacher. Also wenn ich jetzt irgendwie an Wahlen arbeite oder Ozeanograf bin oder selbst Astrophysiker wahrscheinlich noch, also wenn ich jetzt an irgendwelche Sonnensysteme denke, dann ist das wahrscheinlich leichter zu transportieren, obwohl es schwerer zu verstehen ist, als Böden. Aber wir können da, glaube ich, schon, da ist noch Luft nach oben.
Ja, Carsten, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, die bodenkundliche Community tut da auch schon eine ganze Menge, aber wir sind, glaube ich, gerade auch noch am Anfang. Ich denke da an einschlägige Formate. Ich denke an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die kommunizieren bereits, du bist einer davon. Ich denke beispielsweise auch an Sonja Medwetzki, die Autorin des Buches Die Stimme des Bodens, ne, und in ganz großer Bescheidenheit denke ich natürlich auch an diesen Podcast hier, der das ein Stück weit versucht. Ne, aber wir sind, glaube ich, gerade in einer Phase, in der wir versuchen, den Leuten, und zwar die häufig zitierte breite Öffentlichkeit ist damit gemeint, klar zu machen, welche Bedeutung Böden für sie haben. Ne, weil das ist den Leuten nicht klar. Wenn es ihnen klar wäre, ne, wie das so in der Sonnensystem, ne, dass eben klar, irgendwann vielleicht verschluckt uns die Sonne mal, ne, in ferner Zukunft, ja, oder das ist auch was ich jeden Tag sehe, wenn ich in den Himmel schaue, und irgendwie ist da ein Bezug da, ein höheres Interesse geweckt, ne, dann können wir da vielleicht auch noch mal ganz anders arbeiten.
Obwohl ich, also, ne, also wenn jetzt wirklich Leute davor haben, also Angst haben, dass die Sonne uns verschluckt, im Gegensatz zu verstehen, dass wir ein ganz großes Problem haben mit Klimawandel, Dann sind Zeitskalen. Ja. Ich glaube, ich noch über Zeitskalen reden, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Also ich meine, auch der Wahrnehmung von Klimawandel, also das ist auch Klimawandelleugnung etc. pp. Ich meine, es geht ja immer wieder hoch und runter und quer. Aber es ist, glaube ich, nicht verstanden, dass das System, wie wir, was wir essen, also dass wir zum Beispiel Bier trinken, dass wir Brot essen, das komplette System, wie wir essen, wie wir uns kleiden, wie wir wohnen, basiert auf einem stabilen Klima. Das basiert auf tausenden Jahren stabilem Klima, hat sich das entwickelt. Und das ändert sich jetzt gerade ganz, ganz fundamental. Und das Interessante in dem Zusammenhang, weil es ja letztes Trecker-Demo hin oder her oder sowas, aber das Witzige ist ja, dass es die Landwirte, die merken es ja. Also jeder, der irgendwie, also egal ob das die Forstwirte sind oder die Landwirte, die Leute, die halt wirklich da draußen arbeiten, merken das ja sehr, sehr originär. Und wenn wir aber jetzt hier aus dem Fenster gucken, dann sehen wir quasi bis zum Horizont nur Häuser, mitten in Berlin. Und da ist man sehr, sehr entkoppelt. Und selbst wenn man jetzt heutzutage auf dem Dorf wohnt, ist man teilweise auch entkoppelt. Und da hat man das Verständnis nicht, was dann halt vielleicht dazu führt, dass man mehr Schiss hat vor, die Sonne wird zum großen Ball und verschluckt die Erde, als dass die Landwirtschaft in Brandenburg irgendwann mal kein Wasser mehr hat. Und das ist ein sehr akutes Problem.
Ja, oder noch ein anderes Beispiel. Du gehst halt hier in Berlin in den Supermarkt und kaufst Obst oder Gemüse und das ist blank, das ist schön geputzt, das ist sauber, hängt kein Krümelboden mehr dran. Ne? Oder in Dänemark hast du mir erzählt, da wird auch viel eingeschweißt zum Beispiel.
Das ist alles sehr viel Plastik.
Aber so, ja, da fehlt dann auch der Bezug. Ne? Wenn selbst die Kartoffeln, die ich kaufe, irgendwie absolut kahl geputzt sind, da kein Boden mehr dran ist. Ne? Naja, das ist schon
Will der Boden natürlich auch lieber auf dem Acker bleiben. So heißt, ne?
ist ja, aus didaktischen Gründen das ist wieder das Gegenargument. Ne? Nee, da haben wir jetzt auf jeden Fall auch schön herausgearbeitet, welche Aufgaben sozusagen die externe Wissenschaftskommunikation hat. Das ist sozusagen die Kommunikation nach draußen in breite Öffentlichkeit. Ich würde mit dir jetzt gern zum Abschluss nochmal über die interne Wissenschaftskommunikation sprechen, und zwar über die Lehre, die du verantwortest. Ne? Du bildest vielleicht künftige Bodenkundlerinnen und Bodenkundler ja auch aus hier an deinem Lehrstuhl. Ja, hat man eingangs auch schon gesagt und sind uns da auch sehr einig, naja, den Studiengang Bodenkunde gibt es ja erstens mal nicht, den gibt es weder hier an der TU Berlin, und ich lehne mich mal aus dem Fenster zu sagen, den gibt es eigentlich generell.
Doch, Waren.
Ja,
Waren. Den gibt's
okay, da gibt es wenige Studiengänge Bodenkunde, aber traditionell kommen die Leute aus unterschiedlichen Richtungen in die Bodenkunde, auch oft sehr ungeplant. Aber was studieren denn eigentlich deine Studis hier, die du in den Vorlesungen sitzen hast?
Also wir haben wir machen Lehre für Ökologie und Umweltplanung, Landschaftsarchitekten, Landschaftsplaner, technischen Umweltschutz. Und wir haben einen Master, das ist Stadtökologie, der ist ganz speziell hier bei unserem Institut für Ökologie, wo wir halt so eine breite Ausbildung bieten für urbane Ökologie. Und wo Böden natürlich eine große Rolle drin spielen, genau.
Hast du da eine Agenda, welche Akzente du in der Lehre setzen willst?
Also, Agenda. Also klassisch, so in der Pflichtlehre sind es halt Grundlagen der Bodenkunde. Das ist Einführung in die Bodenkunde, diese klassische Lehre, wo wir zum einen halt die traditionellen Grundlagen bieten, bis hin zu im Sommersemester dann auch ins Feld gehen und da an verschiedenen Profilen halt quasi durchexerzieren, wie das so funktioniert, mit Profilansprache. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen wo das Fachgebiet herkommt, wir haben noch einen Fokus auf Schadstoffen, weil ich auch denke, gerade auch in den Bereichen technischen Umweltschutz, aber halt auch Umweltplanung und sowas spielen Schadstoffe immer eine Rolle und Altlasten etc. Das deckt man mit ab. Wir haben Bodenökologie, ist quasi bei uns auch in einer Wahlpflichtlehre drin. Und sind jetzt gerade, wir sind jetzt nächsten Montag, Dienstag sind wir unterwegs, weil wir ein neues Format auch planen für Feldarbeiten oder halt einen Feldkurs, wo wir sowohl halt einen Quartierkurs kombinieren wollen mit einem ganz originären halt Bodenansprachekurs. Und also das war halt auch wirklich so diese praktische Seite mitgehen. Ansonsten, was richtig groß sich durchzieht an der TU Berlin, ist die Projektlehre. Das heißt also, dass Studierende halt aus verschiedenen Projekten in verschiedenen Stufen, also wir hatten jetzt gerade im Wintersemester hatten wir ein Grundlagenprojekt, das heißt also, die Erstsemester fangen da direkt mit dem Projekt an, bis hin zu Masterprojekten, Profilierungsprojekten. Die haben also dann kriegen einen Themenbereich beziehungsweise eine Problemstellung und das reicht von Einarbeitung dazu, Seminar, praktischen Arbeiten. Also in diesem Grundlagenprojekt ging um die Rieselfelder, also die quasi rings um Berlin. Ehemalig ist nicht mehr aktiv, aber Felder, auf denen Abwässer verrieselt wurden und die teilweise eine große Belastung haben mit Schwermetallen. Und bis hin zum Pflanzversuch. Also die Studierenden haben dann Pflanzversuche angelegt mit verschiedenen Zuschlagstoffen, wo es halt einfach um die Sicherung geht, dieser Schwermetalle. Genau, und das ist so diese Bandbreite, die wir abdecken gerade.
Also auch die Praxis, die ja natürlich sehr wichtig in der Lehre.
Ja, zumindest die Vorbereitung. Also ich meine, das wäre jetzt auch vermessen. Also ich meine, ich bin seit dem Studium ja immer in der Wissenschaft. Und also wir haben einen starken Bezug zur Praxis und arbeiten da mit Partnern zusammen. Ich meine, ich habe jetzt vor einem halben Jahr hier angefangen, aber es sind viele verschiedene Netzwerke, die da sind und die wir jetzt auch nutzen und wieder ausbauen. Und aber immer diesen Bezug halt zur Praxis hin, aus dem Bewusstsein heraus, dass das halt einfach auch für viele Studierende, Absolventen halt wichtig ist, einfach da auch dass diese Seite kennenzulernen und dass wir sie auch so nicht abdecken können. Wir können denen die Grundlagen geben, wir können denen das Know-how geben, aber so diese Praxisseite, dafür brauchst halt Leute entweder aus den Ämtern oder Landwirte oder alle möglichen Flächennutzer, was irgendwie möglich ist. Und die Zusammenarbeit ist wichtig, auf jeden Fall, ja.
Ich persönlich finde, du hast da auch eine ziemlich große Verantwortung, ne? Weil du durch deine Hände, durch deine geschulten Hände, ne, im Hörsaal geht natürlich die nächste Generation an Bodenkundlerinnen und Bodenkundlern potenziell. Ja, das ist so mein Ding hier im Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen hochtrabend zu formulieren, aber es ist der Kern, es ist nun mal die Wahrheit.
Ja, das stimmt schon.
Ja, das ist so. Und da bringst du, glaube ich, auch eine ganze Menge mit, natürlich aus deiner reichhaltigen Erfahrung. Aber wenn du jetzt, du sprichst jetzt direkt zu Studieninteressierten oder vielleicht auch zu Studierenden, die jetzt im Studium sind, sagen, oh Mensch, Bodenkunde, das ist was für mich. Könnte ich mir vielleicht auch beruflich vorstellen, mich da mal reinzustürzen. Was würdest du den Leuten mitgeben, wenn sie diesen Karriereweg beschreiten wollen? Was sollte man mitbringen an harten Soft Skills?
Man muss einen Spaten halten können. Nein, ich glaube, das ist generell. Also das ist, man braucht ein originäres Interesse an den Dingen. Und man muss für eine Sache brennen, damit man irgendwie, also muss er heiß drauf sein, damit man das Feuer ankriegt. Und wenn das gegeben ist, dann passiert der Rest auch. Also es ist jetzt nicht so, natürlich macht Dinge einfacher, wenn ich irgendwie bodenkundlich eine Grundausbildung oder irgendwie, naja, also wenn ich das alles habe, macht das natürlich Sachen einfacher. Auf der anderen Seite steht das auch nicht dem nichts im Wege, wenn ich das nicht habe. Also ich in München auch, hatten wir viele Quereinsteiger in diesem Masterstudiengang. Das ist jetzt hier auch so, ich habe hier noch nicht so die Erfahrung mit denen. Aber wo Leute dann irgendwie quer eingestiegen sind mit dem Master in auch die Bodenkunde und mittlerweile da promovieren in Bodenkunde und bis hin zu wirklich sehr unglaublich guten Projekten bearbeiten und sowas. Also von daher Enthusiasmus, Spaß dran und ja, so ein grundsätzliches Interesse an so Wissensgewinn. Also das ist auch, ja, also wie soll man sagen, ich habe letztens mal sowas gelesen, so von meinen Kindern und das ist jetzt auch gerade im Privaten irgendwie gefragt, ich habe es noch nicht nachgeguckt, warum ist eigentlich eine Sonne größer als die Erde? Ist wahrscheinlich jetzt für jeden Astrophysiker ist das jetzt wahrscheinlich sofort beantwortet und aber Kinder haben das, also Kinder haben diese komplett, warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Und das ist so originär in der Wissenschaft zumindest. Also wenn man das hat, dann hat man schon, glaube ich, das meiste, was man dafür braucht. Und der Rest ist halt ausschwitzen und dranbleiben und so. Und für die Bodenkunde im Breiten, ist einfach das Interesse dran. Einfach so dieses und dann war es das schon. Also und da gibt's die verschiedensten, je länger man in dem Bereich arbeitet, die verschiedensten Wege, wie man da dazukommt. Das ist ja auch, es gibt ja genug Beispiele von Leuten, gerade auch jetzt, wo in der Mikrobiologie sehr viel passiert, Leute, die ja aus biologischen Richtungen dann in der Bodenkunde arbeiten oder in bodenkundlichen Themen arbeiten und und da sehr gut reüssieren. Und im Umkehrschluss auch, wo ich sagen muss, naja, es gibt viele Systeme, die ähnlich, wo ich ähnliche Methoden nutzen kann, die ich jetzt in der Bodenkunde nutze. Warum soll ich damit nicht, mich nicht beschäftigen? Ne? Also warum soll ich nicht einfach auch mal Sedimente untersuchen? Was wir auch teilweise machen. Also, dass man da offen ist, ne?
Spaß und Freude. Ich sage nur, ja, Leute, macht auf jeden Fall das, was ihr gerne macht. Das ist vielleicht, und sich, wenn man im Studium merkt, okay, oh, Bodenkunde, da ist es bei mir dann auch gerne weiter in die Richtung gehen. Wahlpflichtmodule entsprechend auswählen, nehme ich mal an.
Ja. Ja, sicher. Also, aber das, ich denke, das passiert ja dann sowieso automatisch. Also, dass man dann, wenn man da ein Interesse hat, oder das ist zumindest so meine Erfahrung, wenn man da Interesse hat, dann versucht man das irgendwie da in der Richtung auszurichten. Gleichzeitig gibt's aber halt auch viel, was daneben her vielleicht nicht gerade, wo nicht Bodenkunde draufsteht, was aber dann auch hilft. Also die Bodenkunde generell auch von den Methoden her, wir bedienen uns ja nur überall. Wir klauen bei der Physik und der Chemie und wir klauen ja überall. Ne? Also jetzt kommt halt noch AI dazu und das ist ja alles nichts, was jetzt originär aus der Bodenkunde kommt. Also von daher diese Offenheit, auch zu gucken, ah, Menschenskinder, ich habe da jetzt letztens was gesehen und das sind Mikrobiologen, die machen komplett abgefahrene Sachen da und da. Aber das wäre ja eigentlich auch cool, das im Boden anzuwenden. Also das ist ein klassisches Beispiel. Also ich meine, wir haben dieses Nanosims-Labor an der TU München aufgebaut und das ist eigentlich was, das kommt aus der Geochemie und aus der Mikrobiologie, oder da wird das halt hoch und runter genutzt, oder aus dem Life Science, und da ist die Bodenkunde komplett randlich. Aber diese Offenheit, also vielleicht auch zu sagen, ach Mensch, da ist ja ein Kurs in Mikrobiologie und dann ziehe ich mir den mal rein und lass vielleicht mal irgendeinen bodenkundlichen Kurs links liegen, wenn es zeitlich nicht reinpasst.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich glaube, eine gute Empfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer, sind ja auch einige Studis dabei. Die hören meistens meine Lehrbuchfolgen, Carsten, in Vorbereitung auf die Bodenkunde-Klausur.
Das ist ein guter Tipp.
Okay. Du schreibst hier nächste Woche Klausuren, habe ich gesehen bei euch. Ne? Da wünsche ich natürlich allen Studierenden von Carsten auch ganz viel Erfolg dabei. Carsten, ich will zum Abschluss unseres sehr, sehr interessanten Gesprächs hier wirklich sagen, dass ich sehr beeindruckt bin, weil du eine ganze Menge Verantwortung jetzt hast. Du hast natürlich hier auch einige Stellen in der Hand, also Leute sind hier beschäftigt bei dir. Du hast Verantwortung in der Lehre und du hast natürlich Verantwortung in der Forschung. Und, das ist meine persönliche Ansicht, ich glaube, du gehörst jetzt schon zu einer neuen Generation von Professoren, wo ich zumindest im Gespräch hier vor dem Mikrofon, auch hinter dem Mikrofon, den begründeten Verdacht habe, dass die einiges ein bisschen anders machen und einiges auch so machen, dass es mir persönlich ganz gut gefällt. Carsten, für deine Arbeit gebührt dir Dank und Respekt. Und ich bedanke mich bei dir, dass du hier bei mir im Zirkus zu Gast warst, beziehungsweise dass wir hier bei dir zu Gast sein konnten.
Danke, war schön.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.